Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, so lautet heute die Überschrift über meine Predigt. Ich vermute mal, dass du heute ganz entspannt in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht bist du noch ein bisschen müde, weil es ja heute ein bisschen weniger Schlaf gab als sonst. Vielleicht hast du das Frühstück verpasst und du denkst und weißt, was du verpasst hast heute. Vielleicht denkst du auch schon an die kommende Woche. Aber vermute, dass du heute nicht gekommen bist mit einem Gefühl der Angst. Und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Du hattest nicht die Erwartung, dass heute irgendetwas Gefährliches hier passiert. Ich meine, warum auch, oder? Ein Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen, das ist hier bei uns in Deutschland so etwas, also harmloser kann es ja fast gar nicht sein, oder? In Ländern wie China oder Nordkorea, ja, da kann es tatsächlich gefährlich sein, sich zu versammeln. Da gibt es Überwachung, da gibt es Verhaftung, da ist die Bedrohung real. Aber hier bei uns im Westen, da denken wir doch, Gottesdienst am Sonntag ist der sicherste Ort, wo man sein kann. Und doch stellt genau dieses Denken Psalm 50 in Frage. Psalm 50 zeigt uns, Gottesdienst kann auch für uns, für dich und für mich etwas Gefährliches sein. Lass uns deshalb hören auf Gottes Wort in Psalm Kapitel 50. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Ein Psalm Asafs. Der Mächtige, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Ein verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Vielleicht ist dem ein oder anderen dieser Psalm oder Teile von diesem Psalm schon bekannt vorgekommen, weil wenn du in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bist, dann kann es sein, dass du schon mal von der Telefonnummer Gottes gehört hast. Ich weiß nicht, ob ihr die Telefonnummer Gottes kennt. 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das klingt nach einer wunderbaren Verheißung, oder? Wenn man diesen Psalm jetzt mal so als Ganzes liest und hört, dann merkt man schnell, so von dieser Verheißung aus Vers 15, da ist insgesamt nicht ganz so viel zu lesen, oder? Der Ton ist irgendwie ernster. Man muss sagen, es klingt fast eher so wie ein Donner, dieser Psalm. Und es geht hier um das Thema die Beurteilung des Gottesdienstes. Und dieser Psalm 50 ist tatsächlich ein anderer Psalm oder er unterscheidet sich von vielen anderen Psalmen. Normalerweise sagen wir, die Psalmen, das sind ja Gebete Gottes, Entschuldigung, es sind Gebete von Menschen an Gott. Aber hier merken wir, es ist ein bisschen andersherum. Hier sehen wir, dass Gott einen großen Redeanteil hat in diesem Psalm zu den Menschen. Und was auch noch besonders ist, hier sehen wir zwar, dass Asaf den Psalm schreibt. Asaf, das war so ein levitischer Musiker, ein so ein Prophet zur Zeit Davids, aber man muss sagen, hier, wenn man dieses Kapitel in der Bibel suchen müsste, wüsste nicht, dass es in den Psalmen steht. Dann hat jemand gesagt, dann würde man das nicht bei den Psalmen suchen, man würde es eigentlich bei den Propheten suchen. Weil hier haben wir etwas ganz Typisches. Gott tritt nämlich hier als Richter auf. Ganz typisch eigentlich eher für die prophetischen Bücher. Psalm 50 ist ein Gerichtspsalm. Und Psalm 50 stellt uns vor die Frage, wie stehst du zum Gottesdienst? Und hier sehen wir im Psalm 50, Gottesdienst kann tatsächlich gefährlich werden. Für dich und für mich. Und das aus drei Gründen. Zum einen, das zeigen uns die Verse 1 bis 6, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Die Verse 7 bis 15 zeigen uns, Gottesdienst kann dann für uns gefährlich werden oder ist deshalb gefährlich, weil Gott unseren Gottesdienst gar nicht braucht und wir vielleicht mit einem falschen Denken, einer falschen Vorstellung an den Gottesdienst herangehen. Und die letzten Verse, die Verse 16 bis 23, werden uns zeigen, dass der Gottesdienst deshalb gefährlich ist, weil Gott unseren Gottesdienst trotzdem beansprucht, auch wenn er ihn nicht braucht. Und diese drei Aspekte wollen wir uns heute anschauen. Und die ersten sechs Verse, da wird es darum gehen, Gottesdienst ist deshalb für uns gefährlich, weil Gott unseren Gottesdienst genau beurteilt. Der Psalm 50 nimmt uns ja hinein in eine Szene, in eine überwältigende Szene. Und man kann sagen, ohne Vorwarnung stehen wir plötzlich im Gerichtssaal. Es erscheint der Richter und dieser Richter ist niemand Geringeres als Gott selbst. Er wird hier in Vers 1 dreifach genannt, ne? Der mächtige Gott, der Herr. Also El, der Name für Gott, der mächtige Elohim, der Gott aller Menschen und Jahwe, dieser Bundesgott Israels. Und diese drei Namen erinnern uns, dass der, der jetzt spricht, der hier im Gerichtssaal erscheint, der besitzt wirklich Autorität. Ihm gebührt alle Anbetung. Und er kommt aus, oder erscheint aus Zion, das ist der Ort seiner Gegenwart, damals der Tempel in Jerusalem und heute die Gemeinde. Und er ruft, und das sehen wir hier, Himmel und Erde als Zeugen auf. Wir hatten in dieser Woche wieder einige Gerichtsprozesse, von einigen Gerichtsprozessen gehört und von einigen, denen vermutlich wir auch nicht einverstanden sind mit den Urteilen, die dort getroffen worden sind. Und was man dann häufig schnell hört, ist, dass die Verurteilten sagen, wir werden diesen Prozess weiterziehen. Wir appellieren an ein nächsthöheres Gericht. Und hier sehen wir aber, Himmel und Erde werden als Zeuge aufgerufen. Was klar ist, es gibt keine höhere Instanz. Gott selbst, er ist der höchste Richter. Himmel und Erde sind die Zeugen. Das heißt, hier gibt es keine Berufung auf ein höheres Gericht. Hier gibt es keinen Ausweg aus dieser Gerichtsszene. Und dieses Kommen von Gott ist majestätisch und furchteinflößend. Ein verzehrendes Feuer geht vor ihm her. Ein Sturm umgibt ihn. Und das erinnert uns ein bisschen vielleicht an 2. Mose Kapitel 19. Das ist das Kapitel vor diesen 10 Geboten. Das Volk Israel ist da am Berg Sinai. Und alle haben Respekt, haben Angst vor diesem heiligen Gott, der gleich erscheinen soll. Selbst Mose zittert. Alles wirkt groß, alles wirkt ernst und unausweichlich. Und genau das ist die Szene von Psalm 50. Und wir erwarten, dass wenn Gott zum Gericht erscheint, was erwarten wir, dass Gott die Völker dieser Welt richten wird. Und dann hören wir auf die ersten Worte von Gott und wir sehen dort in Vers 5, versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und hier sehen wir, dass Gott nicht irgendwen auf der Anklagebank sitzen hat, sondern, also nicht die Welt sitzt dort, sondern Gott spricht sein eigenes Volk an. Menschen, die mit ihm in einer Beziehung stehen, Menschen, die doch Gottesdienst feiern, Menschen, die beten, die sich als Gottesgemeinschaft verstehen. Und genau diese Menschen ruft Gott ins Gerichtssaal. Und das sollte uns jetzt aufhorchen lassen. Weil wir denken vielleicht ganz unbewusst, wie Israel vielleicht damals auch, wir sind doch die Richtigen an der richtigen Stelle, oder? Ich meine, die Leute, die heute nicht im Gottesdienst sitzen, die sollten sich doch Gedanken machen, oder? Die sind ja an der falschen Stelle. Aber wir sind doch dort. Wir singen, wir beten, wir hören auf Gottes Wort. Wir tun doch, was Gott will, oder? Gott sollte mit den Leuten ein Problem haben, die gar nicht hier sind. Doch Psalm 50 sagt uns, nicht automatisch. Ja? Vielleicht bist du heute in den Gottesdienst gekommen, wie so eine, wirklich aus Gewohnheit. Ne? Wie man vielleicht auch aus Gewohnheit, ich weiß nicht, ob ihr aus Gewohnheit euer Auto zum TÜV bringt, also bei mir ist es immer Stress, aber manche haben ja vielleicht so ein Vertrauen, dass das Auto ja völlig in Ordnung ist oder gehen ganz aus Routine zum Kontrollbesuch beim Arzt und ahnen nichts und dann kommt plötzlich diese Botschaft, nee, dein Auto, das geht so nicht durch oder beim Arzt, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Man kann sagen, manchmal ist es vielleicht ähnlich, wir kommen in den Gottesdienst und denken einfach, es ist ja das Gewöhnlichste, was wir am Sonntagmorgen tun. Aber nein, heute sind wir auf dem Prüfstand. Wir werden geprüft. Und es ist unser Gottesdienst geprüft. Dieser Psalm, der ist voll von Begriffen, die eigentlich den alttestamentlichen Gottesdienst bezeichnen. Es geht von Opfer die Rede, ja, Vers 5 zum Beispiel, da ist von Dank die Rede, von Menschen, die den Gelübde geschlossen haben, von einem Bund geschlossen haben. Also alles, was wir heute Gottesdienst nennen würden und damals als Gottesdienst galt, darum geht es hier. Und Luther hat deshalb zu Recht, denke ich, in seiner Bibelübersetzung diesen Psalm überschrieben mit den Worten der rechte Gottesdienst. Vielleicht sollten wir jetzt, wenn wir immer über einen Gottesdienst reden, auch kurz nachdenken, was ist da eigentlich ein Gottesdienst? Und die Bibel kennt zwei unterschiedliche Bezeichnungen oder beziehungsweise unterschiedliche Phänomene, die als Gottesdienst bezeichnet werden. Man kann eigentlich sagen, und Paulus erinnert uns daran, zum Beispiel in Römer Kapitel 12, dass unser ganzes Leben ein Opfer, unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Also man kann sagen, alles, was wir im Alltag tun, ist Gottesdienst. Und Jakobus sagt uns dann in Jakobus 1, Vers 27, gerade die Witwen und die Waisen, die Schwachen zu besuchen, das ist wahrer Gottesdienst. Also man kann sagen, eine weite Definition vom Gottesdienst bedeutet eigentlich, unser ganzes Leben ist ein Dienst an Gott. Natürlich kann man diesen Begriff auch ein bisschen enger fassen und man kann sagen, der Gottesdienst eng verstanden ist, die versammelte Gemeinde am Sonntagmorgen mit unserem Singen, mit unserem Beten, mit unserem Hören auf Gottes Wort, mit dem Abendmahl, auch das ist Gottesdienst. Man kann sagen, eine enge Definition als auch eine weite Definition von Gottesdienst. Und in diesem Psalm werden tatsächlich beide Definitionen vom Gottesdienst angesprochen und überprüft. Und vielleicht denkt ihr, naja, es ist ein alttestamentliches Kapitel. Es ist vielleicht verständlich, dass in der Zeit vor dem Erscheinen von Jesus, dass Gott sein Volk auf den Prüfstand stellt und kann sagen, okay, das ist Gericht an das alte Volk Israel. Aber wer so denkt, der kennt das Neue Testament nicht. Gerade 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 lesen wir, dass Gott tatsächlich sein Volk, nämlich die Zeit ist da, da das Gericht am Haus Gottes beginnt. Das heißt, Gott beginnt bei seinem Volk. Für uns vielleicht unverständlich, dass wir diejenigen sind, die heute auf dem Prüfstand stehen und nicht irgendwie die Welt da draußen, aber das ist doch etwas Neutestamentliches. Aber wir sollten uns erinnern, wenn Gott sein Volk richtet, hier in dieser Zeit, dann tut er es nicht, um sie zu vernichten, sondern um sie zu reinigen, um aufzurufen, dass sie umkehren. Also sein Gericht ist eigentlich ein Ruf zur Umkehr, bevor es zu spät ist. Und genauso endet ja eigentlich auch dieses Kapitel. Also Psalm 50 sagt uns, Gott beurteilt unseren Gottesdienst genau. Gott nimmt unseren Gottesdienst ernst. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott ist um seinen Gottesdienst bemüht. Und ich denke, da stehen wir heute echt in der Gefahr, dass wir den Gottesdienst verwechseln mit einem Dienstleistungsangebot. Ja, das ist ein Dienstleistungsangebot der Kirche oder der Gemeinde, so wie andere Firmen etwas Dienstleistungen anbieten, Hilfeleistungen, Diakonie. Und das Angebot der Kirche ist dann halt eben der Gottesdienst. Und ich meine, ich bin vorher auch in der Wirtschaft unterwegs gewesen, was haben wir ganz früh in der Ausbildung schon gelernt? Damit dein Produkt bei dem Mann ankommt oder bei der Frau ankommt, ja, muss deine Dienstleistung, dein Produkt muss dem Kunden gefallen. Dieser Satz, der dann immer hieß, der Kunde ist König. Und deshalb investieren Firmen ganz, ganz viel, um herauszufinden, was wünschen sich Menschen, was gefällt ihnen, was erwarten sie. Und danach richten sie dann das Angebot aus. Und manchmal passiert es, dass wir als Gemeinde ähnliche Fragen haben. Dass wir uns mal fragen, wir verstehen den Gottesdienst manchmal als Dienstleistungsangebot und fragen dann, was könnte eigentlich den Leuten gefallen? Was könnte der Gemeinde gefallen, den Gemeindemitgliedern gefallen? Ja, trifft die Musik auf den Geschmack oder ist die Predigt auch vielleicht unterhaltsam genug? Passt die Atmosphäre bei uns? Vielleicht sind wir gar nicht so selbstbezogen und sagen, es geht ja gar nicht um uns, ob es uns gefällt, aber könnte ich meinen Nachbarn mitbringen oder meinen Arbeitskollege? Würde der sagen, ja, hier in der Berg Osnabrück, das ist ein interessanter Gottesdienst. Da hast du am Sonntagmorgens echt nichts verpasst, wenn du da hingehst, sondern da kriegst du echt was mit. Und wenn wir so denken, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie der Gottesdienst uns gefallen kann. Aber was wir vergessen, ist, dass Gott unseren Gottesdienst beurteilt. Nicht wir sind die Könige, nicht unsere Nachbarn sind die Könige über unseren Gottesdienst, sondern Gott ist König in unserem Gottesdienst. Wir kommen also nicht in den Gottesdienst, um bedient zu werden, sondern um Gott zu dienen. Er ist unser König. Und dieses Prinzip, dass Gott den Gottesdienst ernst nimmt, das ist übrigens nicht nur hier im Psalm 50 zu finden. Wenn wir im Alten Testament lesen, stoßen wir immer wieder auf sonderbare Geschichten, ja, wo wir manchmal sagen, oh, da nimmt Gott das aber so ziemlich genau. Zum Beispiel gibt es da die Priester Nadab und Abihu, die bringen im dritten Buch Mose, das ist das Buch, was wir vielleicht eher schwieriger zu lesen finden, aber die bringen ein fremdes Feuer in den Gottesdienst mit. Also damals Teil des Gottesdienstes, bringen dann fremdes Feuer mit, was nicht angeordnet war. Oder der Ussa, das ist der Mann, der, als die Bundeslade so abzustürzen drohte, noch schnell mit seiner Hand drunter fuhr und die Bundeslade ja vor diesem Sturz bewahren wollte. Und wir wissen, dass all diese Geschichten tödlich endeten. Und es zeigt uns, es ist gefährlich, Gottesdienst nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und deshalb warnt Paulus auch im Neuen Testament, im Kolosserbrief davor, vor einem selbstgemachten Gottesdienst. Und ich glaube, dass dieser erste Punkt hinterfragt so unsere Vorstellung. Im Gottesdienst geht es zunächst nicht um uns, es geht tatsächlich um Gott. Und deshalb wollen wir unseren Gottesdienst nicht einfach selber machen. Gott ist nämlich heilig und deshalb ist auch sein Gottesdienst heilig. Und hier reicht es auch nicht zu sagen, wir haben gute Absichten, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Ja, wenn Menschen mit Starkstrom arbeiten, da hilft es auch nicht, gute Absichten zu haben. Ja, da muss man sich einfach ans Protokoll halten, ein Stück weit. Und man kann sagen, da geht es nicht um ein gutes Gefühl, ja, ob ich ein gutes Gefühl dabei habe, sondern da geht es nach Gesetzmäßigkeit. Und das ist auch der Grund, warum auch bei uns in den Gemeinden wir uns Gedanken machen, wie soll der Gottesdienst tatsächlich aussehen. Nicht, wie finden wir, wie der Gottesdienst aussehen soll, sondern wo hat Gott in seinem Wort uns Dinge offenbart, wie er angebetet werden möchte. Und deshalb der erste große Punkt in diesem Psalm ist, Gottesdienst ist deshalb gefährlich, weil Gott unseren Gottesdienst genau beurteilt. Aber was beurteilt Gott denn eigentlich ganz genau? Und das bringt uns zum nächsten Abschnitt. Gottesdienst ist auch deshalb eine gefährliche Sache, weil Gott unseren Gottesdienst gar nicht benötigt. Und das ist jetzt ein bisschen speziell. Gott braucht unseren Gottesdienst gar nicht. Weil als Gott sein Volk, oder wenn Gott jetzt hier sein Volk zusammenruft, hier im Psalm 50, überrascht jetzt eigentlich die erste Anklage, Vers 7. Höre mein Volk, so will ich reden, Israel, ich lege Zeugnis gegen dich ab, ich bin Gott, dein Gott. Und dann kommt Vers 8 und dann sagt er, jetzt warten wir auf die Anklage und dann hören wir, deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, deine Brandopfer sind ständig vor mir. Mit anderen Worten sagt Gott, ihr tut das Richtige, ihr kommt, ihr bringt Opfer, ihr haltet den Gottesdienst aufrecht. Ich kann sagen, genauso selbstverständlich wie bei uns heute vielleicht, die Lieder, das Glaubensbekenntnis, das ist alles völlig in Ordnung. Aber dann kommt Vers 9 und sagt dann, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, will Gott jetzt Opfer oder will er keine Opfer? Da müssen wir genau aufpassen, was Gott ja nicht kritisiert ist, dass er sagt, ich will gar keine Opfer selbst, sondern die Haltung dahinter. Der Fehler liegt hier im Denken. Sie tun so, als würde Gott das brauchen, was sie ihm bringen. Ja, im alten Orient damals waren die Götter auf die Opfer der Menschen angewiesen. Man glaubte, Gott würde, also die Götter würden hungern, wenn niemand ihnen opfert. Und der Gott Israels macht klar, mir gehört alles. Ich brauche nichts von euch. Alle Tiere, alle Güter, jeder Atemzug, das ist ja alles von mir. Ja, und doch tappen wir häufig genau in dieselbe Falle. Wir meinen, Gott müsste doch eigentlich dankbar sein, dass wir ihm dienen, oder? Dass wir kommen, dass wir singen, dass wir etwas leisten. Aber Gott sagt, ich brauche euren Gottesdienst nicht. Ihr braucht ihn. Und vielleicht hilft ein Bild. Unsere Freunde erzählten uns mal, oder eine Freundin von uns erzählte mal, die lebt in einem Ort, wo es immer ganz viel Schnee gibt und im Winter hat es mal wieder ganz stark geschneit und sie wollte dann Schnee schippen. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man das regelmäßig machen muss und wenn da so viel runterkommt. Und die hatte dann freundlicherweise, gab es einen Mann nebenan, der bereit war, ihr das alles wegzuschaufeln, den Schnee. Und voller Dankbarkeit hat sie gesagt, drücke ich ihr doch mal ein paar Schweizer Franken in die Hand. Und sie stellte nachher fest, das war nicht irgendjemand, sondern das war der Nachbar mit der ganz großen Villa, das war ein Millionär. Und sie sagte, ich kam mir so schäbig vor, diesem Mann, der alles hat, ja, so ein paar Franken in die Hand zu drücken. Also das war es doch einfach nicht wert. Also dafür hat das ja sicherlich nicht gemacht. Und es ist tatsächlich schwierig, jemand, der schon alles hat, irgendwie zu beschenken, oder? Wir kennen das auch an Weihnachten oder an Geburtstag, oder? Ich meine, ganz ehrlich, braucht unsere Frau noch, die hat ja alles, oder? Wir beschenken sie ja schon am laufenden Band, beschenken wir doch unseren Ehepartner wahrscheinlich und unsere Kinder, die haben. Und es ist dann immer so schwierig, irgendetwas Passendes zu suchen, wenn jemand schon alles hat. Genau, und stellt euch vor, Gott hat nicht nur alles, er besitzt auch alles, was du hast sogar. Das ist sogar von ihm. Deswegen müssen wir es richtig verstehen. Gott sagt, das Problem ist nicht, dass ich das nicht annehme, was ihr mir gebt, sondern das Denken dahinter, dass ihr meint, Gott braucht das, was ihr zu geben habt. Er sagt schon, ich will eure Anbetung, aber nicht, weil ich sie brauche, sondern weil sie Ausdruck eurer Beziehung zu mir ist. Ich habe vorhin gesagt, Gottesdienst, manchmal verwechseln wir Gottesdienst, dass es uns gefallen muss, aber wir wollen nicht verwechseln, im Gottesdienst dienen wir Gott. Jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren im zweiten Punkt. Eigentlich wird hier deutlich, nein, wir können Gott gar nicht dienen. Wir können Gott gar nicht dienen, weil er schon alles hat. Das heißt, gewissermaßen müssen wir zu Gott kommen als jemand, der bedürftig ist zu sagen, Gott beschenke du mich. Eigentlich dient Gott uns im Gottesdienst. Wenn es anders wäre, wenn wir meinen, dass wir ihm dienen könnten, dann wären wir ja diejenigen, die Gott etwas geben könnten. Wir kommen in den Gottesdienst, um von Gott bedient zu werden. Und Gott sagt, ich will diesen Gottesdienst. Lasst euch von mir dienen, das sagt er übrigens ausdrücklich. Rufe mich an in der Not, am Tag der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich ehren. Also Gott möchte unser Diener sein in diesem Sinne, nicht, dass er uns untertan ist, sondern er möchte uns dienen, weil wir ihn brauchen und nicht er uns. Nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn, nicht wir versorgen ihn, er versorgt uns und nicht wir machen Gott reich, er macht uns reich. Gottesdienst ist zwar ein Dienst an Gott, aber zuerst ist er Gottesdienst an uns. Und das kann uns manchmal verunsichern. Wir merken, wir haben nichts Großes, nichts Beeindruckendes, nichts Weltbewegendes vorzulegen. Und Gott sagt uns, wir müssen ihn auch gar nicht beeindrucken. Er sagt, ich will dein Herz. Und jetzt nicht verwechseln, also es geht, Gott kritisiert natürlich einfach einen reinen Formalismus, einfach die Dinge abzuspulen, einfach das Glaubensbekenntnis aufzusagen, einfach sich an die Liturgie halten. Das sind leere Worte. Er sagt, das ist nicht das, was ich brauche. Das brauchst du nicht für mich machen. Was er sucht, das sind wahre Anbeter im Geist und in Wahrheit, die in Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen aufrichtig nach Gottes Eingreifen in ihrem Leben suchen. Also wir können Gott nicht kaufen. Wir können ihn nicht verdienen. Und wir brauchen das auch nicht. Wir brauchen es deshalb nicht, weil Gott bereits alles getan hat. Und der Psalm 50, man kann sagen, der führt uns eigentlich weiter über Israel hinaus, hinein ins Evangelium, denn letztendlich sagt Gott, ihr könnt mir nichts geben, weil ich schon für alles gesorgt habe. Ja, ihr bringt mir Opfer oder ihr versucht mir Opfer zu bringen, aber ich habe bereits alles getan, um euch zu versorgen. Alle Opfer des alten Bundes waren doch nur Hinweise, nur Schatten, nur Zeichen auf das eigentliche Opfer, nämlich von Jesus selbst. Jesus selbst ist das Opfer, oder wir würden sagen, das Opferlamm, das vollkommene Opferlamm, das Gott zur Verfügung stellt, damit wir wirklich Gottesdienst feiern können. Das Kreuz, das wir in der nächsten Woche auch feiern werden, da zeigt Gott endgültig, es ist nicht der Mensch bringt Gott ein Opfer. Gott bringt den Menschen ein Opfer. Nicht wir suchen Gottes Wohlwollen, Gott schenkt uns sein Wohlwollen um Christi willen. Eigentlich bezahlt Gott und nicht wir bezahlen. Und darum ist jeder Versuch, auch Gott durch menschliche Werke, durch Leistungen oder Formen zu beeindrucken, nicht nur unnötig, er ist sogar eine Beleidigung des Kreuzes. Denn Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Und deshalb feiern wir anders Gottesdienst. Seitdem feiern wir anders Gottesdienst, nicht um angenommen zu werden, sondern weil wir angenommen sind. Wir singen nicht, um Gott irgendwie milde zu stimmen. Wir singen, weil Christus uns erlöst hat. Wir beten nicht, um Gnade zu verdienen. Wir beten, weil wir Gnade empfangen haben. Christus ist das Opfer, das Gott selbst gebracht hat, damit wir vor ihm stehen können. Und ich finde dieses Denken, dass wir Gott nichts geben können, das kann uns ja manchmal echt herausfordern. Oder wir fragen uns vielleicht manchmal, Gott ist so heilig, Gott ist so gut, also vielleicht manchmal sogar Angst haben müssten, irgendwas zu bringen, oder? Mit unserem Gesang, der nicht immer funktioniert, ja? Mit den Liedern, die vielleicht nicht immer funktionieren, mit unseren Gebeten, die manchmal ja ein bisschen holprig klingen. Aber wisst ihr was, wenn Gott so heilig und Gott so gerecht ist, könnten wir sagen, selbst der beste Musiker, selbst der beste Redner, all das wäre nicht gut genug. Man kann sagen, du kannst Gott nichts etwas bringen, was gut genug wäre, um seiner Person zu entsprechen. Deshalb müssen wir ihn gar nicht beeindrucken. Was er wirklich will, ist ein ehrliches Herz. Eigentlich sagt der Gott hier, was wir brauchen, ist, wir müssen anerkennen, dass wir ihn brauchen. Und das ist genau das, was Sören Kierkegaard mal folgendermaßen ausgedrückt hat. Ganz kurz und knapp hat er gesagt, Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Also einzusehen, dass wir Gott nötig haben, das ist das, was den Menschen wirklich ausmachen soll. Und wir feiern, kann man sagen, erst dann richtig Gottesdienst, wenn wir verstehen, dass Gott uns im Gottesdienst dient. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter in diesem Psalm. Gott prüft nicht nur unseren Gottesdienst und Gott sagt nicht nur, dass unseren Gottesdienst gar nicht benötigt. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich will trotzdem euren Gottesdienst. In dem zweiten Punkt kritisierte Gott den Formalismus. Einfach sich an Programme halten, einfach die Liturgie durchgehen. Aber jetzt im dritten Punkt sagt er, ich beanspruche trotzdem deinen Gottesdienst. Und worum es hier geht es nicht einfach nur um Formalismus, hier geht es auch um eine Heuchelei. Also wie unterscheidet man diese beiden Dinge? Der Formalismus, da tut man religiöse Dinge, ohne Gott wirklich zu suchen. Bei der Heuchelei, da tut man religiöse Dinge, während man gleichzeitig das Böse liebt. Und hier in diesem dritten Punkt spricht Gott nämlich eine zweite Gruppe an. Nicht diejenigen, die geistlich schläfrig sind, also äußerlich alles in Ordnung ist ungefähr, sondern diejenigen, die den Glauben wie eine Maske vor sich hertragen. Menschen, die mit dem Mund bekennen, zu Gott zu gehören, aber deren Leben das Gegenteil zeigt. Und es geht hier los mit Vers 16. Und dort spricht Gott, zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Und wir denken jetzt vielleicht, wenn Gott sagt, er spricht zu den Gottlosen. Okay, damit sind wir raus. Sind wir nicht gemeint. Aber dann sagt er, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Das heißt, wir vergessen dann, wenn wir sagen, das geht hier nicht um uns, dass Gott tatsächlich hier immer noch zu seinem eigenen Volk spricht. Es geht um Menschen, die äußerlich dazugehören, aber deren Herz weit entfernt ist von Gott. Man könnte sagen, es sind praktische Atheisten mitten in der Gemeinde. Vielleicht sagst du, genauso wie hier, das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag mit, du betest das Vaterunser mit. Und jetzt ist eine spannende Verbindung. Wir haben vorher gesagt, der Gottesdienst, der kann eng definiert werden und der kann weit definiert werden. Man kann sagen, während eben der zweite Punkt eben den engeren Gottesdienst beschrieben hat, am Sonntagmorgen, wo wir unseren Lob bringen, unsere Gebete bringen, kann man sagen, dieser dritte Punkt betrifft eigentlich diesen weiten Gottesdienst, das Leben zwischen Montag und Samstag. Und hier beschreibt uns der Psalm und wirft so ein bisschen vor und sagt, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Ich muss sagen, das sind harte Worte. Ja, wir in den 10 Geboten, da haben wir, okay, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehebrechen. Und wir haben hier manchmal den Eindruck, oh, Psalm 50 geht sogar noch weiter. Hier geht es gar nicht mal darum, selbst die Ehe zu brechen oder selbst zu stehlen, sondern hier steht in Vers 18, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Man kann sagen, Psalm 50 geht sogar noch, scheinbar auf den ersten Blick noch viel, viel weiter, als dass es die 10 Gebote tun. Und vielleicht trifft das tatsächlich auf dich zu. Ja, am Sonntag sind wir dabei im Gottesdienst, aber vom Montag bis Samstag merken wir, okay, vielleicht haben wir nicht direkt Freunde, die Ehe brechen und die irgendwie lügen oder stehlen, aber wir merken, das, was uns beschäftigt die Woche über, was wir so konsumieren, das sind Dinge, die wir vielleicht sogar manchmal feiern und genießen, das sind die Dinge, die hier beschrieben werden. Und warum geschieht das? Vers 17 steht, weil du Zucht hast und meine Worte verwirfst. Das heißt mit anderen Worten, Menschen wollen die Nähe Gottes, aber wollen nicht seine Korrektur, sie wollen nicht korrigiert werden. Ja, Menschen erkennt man, oder Christen erkennt man nicht an ihrer Sündlosigkeit, sondern ihrer Bereitschaft, Sünde zuzugeben, würde ich sagen. Das ist der Unterschied, wir sind ja nicht besser als andere, aber wir wollen es zugeben. Und deshalb zum Beispiel in unseren Gemeinden wird ja, bevor Menschen in unserer Gemeinde aufgenommen werden, geben sie ein Versprechen ab. Und ich weiß nicht, ob ihr das euch noch daran erinnert, an dieses Versprechen, das ihr abgegeben habt. Oder vielleicht lautet es damals auch noch anders, aber ich will euch heute an dieses Versprechen erinnern. Bei uns lautet das so, wenn wir Mitglieder in der Gemeinde aufnehmen: Bist du bereit, dich ermahnen zu lassen, wenn du dich in Lehre oder Leben verirrst? Ja? Es geht also gar nicht darum, dass wir ein perfektes, ein vollkommenes Leben führen, sondern die Frage ist mit Vers 17, ob wir korrekturbereit sind. Und Mitglied einer Gemeinde zu sein, bedeutet sich auch unterzuordnen und bereit zu sein, korrigiert zu werden. Das ist die spannende Frage auch der Gemeindemitgliedschaft. Aber hier, was Gott hier anklagt in Vers 17 ist: Das alles hast du getan und ich habe geschwiegen und da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Ja, manchmal haben wir doch den Eindruck, okay, wenn Gott nicht eingreift, dann ist er nicht da, dann ist er schon damit einverstanden. Das ist für ihn schon so okay. Und wir halten dann seine Geduld für Zustimmung. Wir gestalten unser Leben so von Montag bis Samstag und machen so unser eigenes Ding und sind vielleicht sogar auch damit erfolgreich. Manchmal kann man sagen, Jesus als Retter bekennen wir gerne am Sonntag, aber Jesus als Herr von Montag bis Samstag lieber nicht. Aber diese Unterscheidung zwischen Jesus als Retter ja, aber Jesus als Retter nein, als Herr nein, das gibt es nicht, das ist unmöglich. Es gibt keine Erlösung ohne Nachfolge, keine Rechtfertigung ohne Erneuerung oder kein Christsein ohne Veränderung. Wie gesagt, ja, Christen sündigen, und zwar oft, aber der Unterschied ist entscheidend, dass sie eben nicht in Heuchelei leben sollen, sondern in Buße leben sollen. Und was bedeutet das für uns heute? Der Psalm erinnert uns daran, wie wir unter der Woche leben. Das hat alles mit unserem Gottesdienst am Sonntag zu tun. Anbetung endet nicht einfach, wenn wir das Gebäude heute verlassen und dann ist Gottesdienst vorbei, sondern wie eine Gemeinde das mal ganz schön zum Ausdruck gebracht hat, die hat quasi im Innenraum, also über die Tür, wo man aus dem Gottesdienstraum rausgeht, haben die hingeschrieben: Ausgang zum Gottesdienst. Eine ganz wunderbare Formulierung. Also nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst, wird man jetzt in Fußballsprache sagen, aber du kannst eigentlich gar nicht anders, als Gottesdienst zu haben. Du hast immer Gottesdienst. Die Frage ist, wen betest du eigentlich an? Und deshalb ist Gottesdienst eine gefährliche Sache, weil wir genau das manchmal vergessen. Psalm 50 endet dann mit einem eindrücklichen Aufruf, Vers 22 und 23: Seht doch ein, die ihr Gott vergesst. Also es ist nicht das letzte Urteil hier gesprochen, sondern es ist ein Aufruf zur Umkehr, damit Gott eben nicht hinwegrafft. Also Gott spricht sowohl den Formalisten als auch den Heuchler an. Der Formalist, der einfach nur in irgendwelche Rituale verfällt, dessen Herz gar nicht mehr dabei ist, als auch der Heuchler, der Gottes Gebote vergisst im Alltag. Und zu beiden sagt Gott: Jetzt ist Zeit, innezuhalten. Jetzt ist Zeit, Gott zu dir reden zu lassen. Gott will, dass wir ihn dankbar lieben. Also Psalm 50 ist so ein Wachrütteln. Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Er sagt, er braucht unseren Gottesdienst nicht, will aber unseren Gottesdienst. Aber das heißt nicht, dass der Gottesdienst für uns heute eine gefährliche Sache sein muss, denn wir haben einen Hohepriester. Ein Hohepriester, nämlich Jesus Christus, der für uns eingetreten ist. Und deshalb kann das Neue Testament sagen, dass wir tatsächlich in Hebräer Kapitel 4, Vers 16 mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, weil Jesus unser Opfer ist, können wir, und nicht nur das, er ist auch unser Hohepriester, deshalb können wir heute mutig in den Gottesdienst kommen. Das vergessen wir vielleicht manchmal, aber deshalb können wir heute freimütig in den Gottesdienst kommen. Aber Freimütigkeit sollten wir nicht verwechseln mit Leichtfertigkeit. Weil wir haben ganz am Anfang des Gottesdienstes heute gehört, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch das ist eine Wahrheit, die nicht im Alten Testament nur steht, sondern im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 12, Vers 29. Das heißt, wir wollen gleichzeitig in den Gottesdienst gehen, mit Ehrfurcht und mit Aufrichtigkeit. Und das können wir tun im Namen seines Sohnes, nämlich das perfekte Opfer. Amen.